Es war noch während meiner Studentenzeit. Da bin ich zusammen mit einem Studienkollegen auf dem Weg zu einer Tagung gewesen. Unser Ziel hieß Burhave. Und in Neumünster, da hat uns ein Bekannter einen Zug rausgesucht. Und so saßen wir dann im Zug nach Burhave und freuten uns auf die Tagung. Und dann kommen wir an einem einsamen Bahnhof. Da steht drüber das Schild Burhave. Wir steigen aus und machen uns auf die Suche nach dem Tagungsort. Aber der Tagungsort ist weit und breit nicht zu sehen. Schließlich landen wir in einer Kneipe. Das war aber nicht der Tagungsort, keine Sorge. Und fragen nach dem Tagungsort. Es gibt natürlich nur Gegröle dort. Und keiner weiß was von einem Tagungsort. Hier hat nie eine Tagung stattgefunden. Und schließlich findet dann doch einer die Lösung. Es gibt noch ein anderes Burhave. Das liegt 100 Kilometer weiter entfernt etwa. Gut, es war Samstagnachmittag. Da fand man aus dem Kaff keinen Zug mehr ins andere Burhave. Wir hatten aber glücklicherweise eine Telefonnummer dabei und haben da angerufen und dann haben die uns abgeholt. Und wir kamen doch noch ins richtige Burhave. Wir hatten uns voll getäuscht. Und das war in diesem Fall nicht so schlimm. Wir konnten noch abgeholt werden mit dem Auto. Das Ganze war noch korrigierbar. Im Predigttext heute, da spricht Jesus eine Situation an, die ist viel, viel ernster. Da geht es auch um eine Täuschung. Um eine Selbsttäuschung. Aber Jesus sagt, wenn diese Täuschung einmal auffliegt, dann wird man sie nicht mehr korrigieren können mit einem Anruf. Wenn diese Täuschung einmal herauskommt, wenn sie entlarvt wird, dann wird es zu spät sein, um überhaupt noch etwas zu ändern. Und Jesus nennt den Zeitpunkt, wann das sein wird. Er sagt, an jenem Tag. Sie haben den Text vor sich. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder Abschnitte aus diesem 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums miteinander betrachtet und so wollen wir das auch heute und nächsten Sonntag noch fortsetzen und zum Abschluss bringen. Da sagt der Herr Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. An jenem Tag, das ist in der Bibel der Tag, wenn Gott als Richter eingreift. Das ist immer wieder deutlich, dieser Ausdruck kommt vor, wenn es um das Gericht, um die Zielgerade, die Schlussphase der Weltgeschichte geht. In Matthäus 24, Vers 26 zum Beispiel, sagt der Herr Jesus auch, es wird jener Tag sein. Und dann wird Jesus selbst als der Richter auftreten und entscheiden. Beziehungsweise die Entscheidung deutlich machen, die schon längst gefallen ist. Und man kann in der Bergpredigt sehen, dass die Bergpredigt immer wieder auf dieses zukünftige Ereignis Bezug nimmt. Es geht um die Ewigkeit. Es geht auch der Bergpredigt immer wieder um die Ewigkeit. Die Bergpredigt steht ja in dem Ruf, dass sie sich besonders um die innerweltlichen Zusammenhänge kümmert und viele wichtige Anweisungen für das Zusammenleben hier in dieser Welt gibt. Das ist auch richtig. Aber die Bergpredigt wurde völlig zu Unrecht immer für Jesus in Anspruch genommen, wenn man ihn darstellen wollte als Sozialrevolutionär. Wenn man Jesus als guten Gesetzgeber und Menschen darstellen wollte und sagt, da musst du in die Bergpredigt gucken. Da geht es um dieses zwischenmenschliche Zusammenleben, um die soziale Frage. In der Bergpredigt geht es auch darum, aber wer die Bergpredigt wirklich gründlich liest und wer sie vor allem ganz liest, der wird feststellen, das große Thema der Bergpredigt ist immer wieder die Zukunft. Immer wieder geht es um jenen Tag. Heute für morgen die Weichen stellen. Das ist eigentlich das Thema der Bergpredigt. Und das war mal, Sie erinnern sich vielleicht, der Werbeslogan für ein Kreditinstitut, heute für morgen die Weichen stellen. Das ist auch ein passender Slogan als Überschrift für die Bergpredigt. Und Jesus sagt heute, was an jenem Tag passieren könnte und möglichst nicht passieren soll. An jenem Tag, da werden zwei Gruppen von Menschen, die sich für Christen hielten, die sich ganz selbstverständlich für Christen hielten, mit Erschrecken feststellen, dass sie keine Christen sind und niemals Christen waren. Sie werden merken, wir haben uns selbst getäuscht. Wir haben unser Christsein an Dingen festgemacht, die dafür nicht getaugt haben. Wir sind an der Selbsttäuschung erlegen. Und in unserem Predigttext beschreibt Jesus nun diese beiden Gruppen mit wenigen Worten. Aber er umschreibt sie doch sehr klar, damit wir uns überprüfen können, ob wir zu einer dieser Gruppen eventuell gehören und damit wir uns gegebenenfalls rechtzeitig aus dieser Situation entfernen können. Damit wir die Chance haben, uns auf jenen Tag einzustellen, damit er uns nicht kalt und unvorbereitet erwischt. Das ist ja bei Klassenarbeiten zum Beispiel in Mathe, das werden hier unsere vier, die hier vorne standen, auch noch kennenlernen, auch so eine Sache. Ja, wenn einem die Lücken vor der Klassenarbeit bewusst werden, dann kann man noch was unternehmen. Da befindet sich jemand möglicherweise in einer groben Selbsttäuschung bezüglich seiner Fähigkeit, Kurvendiskussionen zu führen. Und wenn diese Selbsttäuschung früh genug auffliegt, ist das wunderbar, dann kann er noch was dagegen tun. Aber wenn man schon in der Arbeit drin saß, Sie erinnern sich vielleicht auch an solche Situationen, wenn die Uhr lief, die Zettel ausgeteilt waren, der Lehrer da vorne saß und aufpasste und einem plötzlich auffiel, Menschenskinder, das hättest du dir nochmal angucken sollen, dann war es zu spät. Das heißt, je eher eine Selbsttäuschung auffliegt, umso besser ist es. Und deshalb mutet uns Jesus auch diese schwierige Passage der Bergpredigt zu. Diese Sätze, die mit zu den ernstesten Sätzen der Bibel gehören wahrscheinlich. In den Versen vorher sagt Jesus, lasst euch nicht von anderen Leuten täuschen. Da sagt er, geht nicht den falschen Propheten auf den Leim. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, täuscht euch nicht selbst. Das ist das Thema dieser drei Verse. Täuscht euch nicht selbst. Auf den ersten Blick, wenn man nur Vers 21 liest, könnte man denken, es kommt gar nicht auf das an, was wir sagen oder glauben, sondern es kommt auf das an, was wir tun. So wird das ja auch oft behauptet. Ach, was du nun glaubst, was für eine Lehre du im Einzelnen vertrittst, ist gar nicht so entscheidend. Hauptsache, du bist ordentlich und handelst gut und lebst als Christ. Das andere ist zweitrangig. Wenn Jesus hier sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Aber das ist neulich sogar in einer Sendung des Evangeliumsrundfunks so verbreitet worden. Am 15.8. in einer Predigt des Evangeliumsrundfunks, da wurde sinngemäß gesagt, Jesus wird auch solche Menschen in den Himmel bringen, die nicht an ihn geglaubt haben, aber in seinem Sinne gehandelt haben. Und wenn sie in seinem Sinne gehandelt haben, dann haben sie ihm gedient, ohne es zu wissen, und Jesus wird viele solcher Menschen auch einlassen. Es bedarf also nicht unbedingt des ausdrücklichen Glaubens an Jesus. Sogar in einer Predigt im Evangeliumsrundfunk jetzt vor wenigen Tagen gesagt worden. Aber so kann man diesen Vers auch nicht verstehen. Denn dann lesen wir weiter und stellen fest, die Leute von Vers 22, die haben ja was getan. Und nicht zu wenig. Die haben sogar böse Geister ausgetrieben, die haben in Jesu Namen geweissagt, die haben sogar Wunder getan, vermeintlich. Und trotzdem werden sie am Ende von Jesus weggeschickt. Also das Tun kann es auch noch nicht sein. Es ist also nicht so die Regel nach dem Motto, reden ist Silber, handeln ist Gold. Wir müssen genauer nachfragen. Wir müssen fragen, Herr Jesus, welche Art von Selbsttäuschung meinst du hier? Warum bleiben bestimmte Menschen, die überzeugt waren, am Ende im Himmel zu landen, schließlich doch außen vor? Wo liegt das Problem? Und da sehen wir zwei Täuschungen. Die erste Täuschung steht in Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen des Vaters tun im Himmel. Die erste Täuschung, das sind Worte ohne Folgen. Wenn Sie mitschreiben wollen, das ist der erste Punkt. Die erste Täuschung, Worte ohne Folgen. Die Leute benutzen bestimmte Worte und sie meinen das auf ihre Weise auch ernst, was sie da sagen. Sie sind keine absichtlichen Heuchler. Dann würden sie ja am Ende nicht so erschrecken, wie das hier der Fall ist. Sie sind religiös ernsthaft interessiert. Aber ihre Worte bleiben ohne Folgen für ihr sonstiges Leben. Und da sitzt der Haken. Dabei sind diese Worte gut und angemessen. Das Problem sind da nicht die Worte. Sie nennen Jesus Herr, Herr. Und Herr, das ist nicht einfach nur eine höfliche Anrede, das ist nicht einfach nur eine Floskel, sondern Herr, das betont die Autorität Jesu. Ja, mehr noch, es betont die Gottheit Jesu. Herr. Gottes besonderer Eigenname im Alten Testament heißt auf Hebräisch ja Yahweh. Und die griechische Übersetzung für Yahweh ist Kyrios, Herr. Und dieser Titel, Yahweh Kyrios, wird hier für Jesus gebraucht. Das heißt, die Leute sagen, dass Jesus gleich Kyrios gleich Yahweh, dass Jesus Gott ist. Die Leute haben etwas Entscheidendes begriffen. Sie meinen das offenbar auch so. Sie rechnen ja offenkundig damit, dass Jesus sie irgendwie in den Himmel bringen wird. Und sie sagen das sogar mit Nachdruck. Herr, Herr. Das ist nicht einfach so gemeint im Sinne von Herr, Herr, dass man es so daher sagt. Sondern eher so, wie wir es gesungen haben. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Kyrie, Kyrie. Das haben wir eben auch gesungen. Und wohlgemerkt, es ist richtig und es ist nötig, das zu sagen. Wer das nicht sagt und wer das nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, der kann sowieso nicht in den Himmel kommen. Der kann sowieso nicht gerettet werden. Also wir müssen sagen, jeder, der im Himmel dabei ist, der sagt das auch, was die sagen. Aber nicht jeder, der das sagt, was die sagen, kommt dadurch auch automatisch ins Himmelreich. Jeder, der im Himmel ist, sagt, was die sagen. Aber nicht jeder, der sagt, was die sagen, kommt automatisch auch ins Himmelreich. Wer nicht? Was fehlt den Leuten? Was ist ihr Problem? Jesus sagt, wer in den Himmel kommt, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel. Und das tun diese Leute nicht. Das heißt, ihre Worte haben keine Folgen. Sie bilden sich ein, dass sie es ernst meinen. Aber wenn sie es wirklich ernst meinen würden, dass Jesus Gott ist, dann müsste ihr Leben anders aussehen. Verstehen Sie mich recht, wir werden gerettet allein durch den Glauben an Jesus, nicht durch irgendwelche Werke und Taten. Wir können uns das nicht erarbeiten. Es ist auch nicht so, dass Jesus den Anfang macht und wir müssen das Ganze dann durchtragen bis zum Ziel, als ob das dann unsere Sache wäre. Wir werden gerecht gesprochen alleine durch den Herrn Jesus und durch den Glauben an ihn und das reicht für alle Ewigkeit. Es geht also nicht darum, dass wir durch Werke irgendetwas hinzufügen. Aber wenn der Glaube an Jesus echt ist, dann ist es ein Glaube, der zwangsläufig Folgen hat, der unser Leben auch verändert. Wir werden nicht sündlos, aber wir werden verändert. Und das Problem dieser Leute besteht darin, dass sie nicht wirklich Jesus als ihrem Herrn und Gott glauben, sich ihm nicht wirklich unterwerfen. Und das wird deutlich an der Art, wie ihr unverändertes Leben aussieht. Und das kann schnell passieren, dass man sich so verhält. Es gibt in Lübeck einen alten Dom und darin ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Gemälde zeigt Jesus und er deutet mit einer Hand auf die Bibel und dann steht auf diesem Gemälde, ich bin das Licht, aber man sieht mich nicht. Ich bin der Weg, ihr geht mich nicht. Ich bin die Wahrheit, ihr glaubt mir nicht. Ich bin das Leben, man sucht mich nicht. Ich bin reich, man bindet mich nicht. Ich bin barmherzig, man vertraut mir nicht. Ich bin allmächtig, man fürchtet mich nicht. Werdet ihr verdammt, verweist mir es nicht. Das heißt, beklagt euch nicht. Das ist das Problem. Worte ohne Folgen. Da ist jemand bei einer Evangelisation angesprochen gewesen. Und dann hat hinterher der Prediger gesagt, wer jetzt mit Gott in Verbindung kommen will, der soll die Hand heben und dann vielleicht hinterher noch eine Karte ausfüllen und ein Gebet sprechen und dann ist deine Verbindung zu Gott geknüpft. Und dann geht dieser Mensch fort zurück in den Alltag und er ist sicher, ich habe ja die Sache mit Gott geregelt. Ich kann sogar ein Datum dafür nennen, ich habe die Hand gehoben, ich habe die Karte ausgefüllt, ich habe ein Gebet gesprochen. Das war's dann. Aber eines geschieht nicht. Er beugt sich nicht wirklich in seinem Herzen vor Jesus. Er erkennt nicht, dass er ein verlorener Sünder ist und wirklich Vergebung braucht, um gerettet zu werden. Dieser Mensch macht mit guter Absicht ein Ritual mit. Aber es passiert nie, dass wirklich Gottes Wahrheit, Gottes Maßstäbe auf sein Leben prallt. Dass ihm deutlich wird, wie immens seine Schuld ist vor dem heiligen Gott. Dass er sich wirklich beugt und sagt, Herr, ich brauche dich. Wenn du mir nicht vergibst, dann bin ich verloren. Es geschieht nie, dass er den breiten Weg verlässt. Es geschieht nie, dass er durch die enge Pforte hindurchgeht. Es geschieht nie, dass er bricht mit seinem alten Leben. Es geschieht nie, dass sein trotziges, selbstsüchtiges, stolzes Ich dem Herrn Jesus zu Füßen gelegt wird und er sagt, Herr, rette mich und führe mich auf deinem Weg. Das geschieht nie. Und doch ist dieser Mensch in dem Glauben, es sei alles in Ordnung, weil er einmal eine Karte unterschrieben, bestimmte Worte gesagt hat und eine Hand gehoben hat. Und er glaubt, es sei alles okay mit Gott. Und doch bleibt sein Leben seltsam unverändert im Vergleich zu der Zeit vor seiner sogenannten Bekehrung. Die Bibel bedeutet ihm relativ wenig. In ethischen Entscheidungen hält er sich, wenn es etwas eng wird, meistens an das, was so allgemein üblich ist, was man so tut, was man so für richtig hält. Da darf man die Bibel auch nicht zu wörtlich und nicht zu ernst nehmen. Gottesdienst ab und zu ist ganz schön und gut, aber er ändert nicht viel an einem Leben. Und Gottes Kommentar zu solchen Menschen steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wo Gott sagt, wer sagt, er kennt Gott und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in ihm ist nicht die Wahrheit. Und wir könnten hinzufügen, und er täuscht sich selbst. Dieser Mensch verlässt sich darauf, dass er mal die richtigen Worte gesagt hat und vielleicht auch ab und zu noch sagt. Aber Jesus entlarvt das als Selbsttäuschung. Selbsttäuschung durch Worte, Herr, Herr, die zwar ernst gemeint sind, aber doch nicht ernst sind, weil sie ohne Folgen bleiben. Und bitte verstehen Sie mich richtig, wir werden nur allein durch den Glauben an Jesus gerettet, durch nichts sonst. Ich sage das nochmal. Es geht nicht darum, dass wir auch nur 0,1 Millimeter hinzufügen durch irgendwelche Taten oder Heiligungsleistungen oder Dinge, die wir gewissermaßen ergänzen müssten. Aber wenn unser Leben Jesus gehört, dann wird sich das zeigen. Dann wird das zu einer echten Veränderung unseres Herzens führen. Dann haben wir zwar auch noch mit unseren Sünden zu kämpfen, wie Paulus. Dann werden wir immer wieder merken, wie wir auf Vergebung angewiesen sind. Aber der Herr Jesus wird unser Leben mehr und mehr prägen nach seinem Willen und nach seinem Plan. Und Jesus sagt, wenn das nicht geschieht, dann ist das eine Selbsttäuschung. Wenn du meinst, du würdest trotzdem zu Gott gehören, du würdest trotzdem in den Himmel kommen. Corrie ten Boom, die holländische Christin, hat das mal so gesagt. Sie hat gesagt, Jesus war zwar mein König, aber ich wollte selbst Ministerpräsident in meinem Leben bleiben. Und Sie wissen, in Holland hat der König nichts zu sagen. Aber der Ministerpräsident ist der Regierungschef. Und so ist das oft auch in unserem Leben. Worte ohne Folgen. Und die Täuschung führt zu einer trügerischen Sicherheit, zu einem falschen Frieden, zu einem stumpfen Gewissen und schließlich zu einem furchtbaren Erschrecken an jenem Tage. Das ist das Erste, was der Herr Jesus uns hier zeigt. Das ist die erste Täuschung, vor der er uns bewahren will. Worte ohne Folgen. Und dann die zweite Täuschung, die steht in Vers 22 und 23. Da sagt Jesus, es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Die zweite Täuschung sind Taten ohne Jesus. Die zweite Täuschung heißt Taten ohne Jesus. Taten ohne Jesus. Ich hoffe, man kann das laut genug verstehen, sonst einfach das Mikrofon noch ein bisschen aufdrehen. Dankeschön, hervorragend. Und wichtig, das sind hier nicht irgendwelche Taten. Das sind hier nicht soziale Leistungen im Namen der Menschlichkeit, die hier gebracht werden, sondern es sind Taten, die ausdrücklich unter Berufung auf Jesus geschehen. Taten unter dem Dach der Gemeinde. Taten in der Mitarbeit. Und Jesus bringt Beispiele, die sehr auffällig sind. Prophetisch reden. Haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Prophetisch reden, das heißt ganz allgemein, eine Botschaft von Gott überbringen. Und seitdem die Bibel abgeschlossen ist, heißt das Gottes Wort ausrichten und erklären. Gottes Wort in die Situation hinein sagen. Das bedeutet im Prinzip, prophetisch zu reden. Nicht irgendwelche Zukunftsweisungen zu geben. Und an jenem Tag, sagt Jesus, da werden Menschen stehen, die haben Andachten gehalten und Predigten und Vorträge. Die haben christliche Bücher geschrieben und Seelsorge geübt. Die haben vielleicht vielen Menschen geholfen. Die haben Ämter inne gehabt. Die haben in der Gemeinde großen Respekt genossen. Und sie dachten, es sei alles in Ordnung. Aber ich werde ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Und dann werden Leute da stehen, die haben unter Berufung auf Jesus spektakuläre Dinge vermeintlich getan. Jesus sagt, böse Geister ausgetrieben. Die haben Menschen für Menschen gebetet, die in okkulten Verstrickungen gefangen waren. Und wieder andere werden in ihrem Leben erstaunliche Wunder tun. Möglicherweise in der Öffentlichkeit. Vorführen, zum Beispiel außergewöhnliche Krankenheilungen. Sie werden sagen, im Namen Jesu lege ich die Hände auf dein lahmes Bein und du wirst wieder laufen. Und es wird Unerklärliches geschehen, möglicherweise. Vielleicht haben Sie von dieser seltsamen Bewegung in Lakeland und Florida gelesen in den letzten Monaten, wo ein Mann namens Todd Bentley große Mengen versammelt hat, unter Berufung auf einen Engel namens Emma, der ihn inspiriert hätte angeblich. In seinen Veranstaltungen kommt wenig von der Bibel vor, aber sehr viel Spektakuläres, sehr viel Emphase, Ekstase, Faszination, spektakuläre vermeintliche Krankenheilung, die allerdings medizinisch sehr umstritten sind, der Anspruch einer großen Erweckung. Und das Ganze ist jetzt erst dadurch zum Stillstand gekommen, dass die Eheprobleme dieses angeblichen Propheten offenkundig wurden. Man wird diese Leute bewundern. Und auch diesen Todd Bentley hat man weltweit deutlich beobachtet. Einer der führenden Vertreter der charismatischen Bewegung, Wolfram Kopfermann, hat ihn als ein Hoffnungszeichen beschrieben für die Welt. Aber an jedem Tag wird Jesus vielen sagen müssen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und damit sagt Jesus auch Taten. Und selbst wenn sie offensichtlicher und eindeutiger werden als diese Taten des Mr. Todd Bentley, sind kein sicherer Ausweis. Selbst Taten können zur Selbsttäuschung führen, wenn es Taten sind, die ohne persönliche Bindung an den Herrn Jesus Christus geschehen. Das erste Problem waren Worte ohne Taten. Das zweite Problem der Selbsttäuschung sind Taten ohne Jesus. Also es ist möglich, dass Menschen unter Berufung auf Jesus scheinbar großartige Dinge tun und trotzdem nicht zu ihm gehören. Das sehen wir doch schon im Alten Testament, als Mose vor Pharao die Wunder im Auftrag Gottes tut. Da lässt der Pharao seine Zauberer auch antreten. Und die können auch eine ganze Menge aufweisen und vorführen. Die Bibel sagt, dass auch der Satan in der Lage ist, erstaunliche Kraftwirkungen auszuführen. Auch der Teufel kann Wunder tun. Eine Zeit lang. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Und auch Menschen, die aus der Finsternis inspiriert sind, können eine Menge bewegen. Und die Bibel sagt weiter, dass diese Wunder in Anführungsstrichen viele Menschen zu der falschen Annahme verleiten werden, hier sei Gott am Werke. Das hat Jesus in Matthäus 24, Vers 24 deutlich gesagt. Er hat gesagt, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten Gottes wirklich verführt würden, wenn Gott sie nicht beschützen würde. Es gibt heute ein Heer von Geistheilern, die unter anderem im Namen Jesu auftreten und behaupten, in seinem Namen zu heilen. Das gibt es. Es gibt viele Menschen, die sich ihnen anvertrauen, die vordergründig auch hier oder da mal Hilfe erfahren, aber tatsächlich umso fester an die Mächte der Finsternis gebunden werden. Und oft sind diese Menschen, die so auftreten, nicht nur Verführer, sondern sie sind selbst Verführte. Und diese erstaunlichen, manchmal spektakulären Wirkungen, die von ihnen ausgehen, haben sie selbst dazu verleitet, zu glauben, sie wären in besonderer Weise mit Gott im Bunde und in besonderer Weise von Gott gesegnet. Und Jesus sagt deutlich, Vers 22, es werden viele an jenem Tage des letzten Gerichts kommen und sagen, Herr, haben wir das nicht alles in deinem Namen getan? Geweissagt, böse Geister ausgetrieben, viele Wunder getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, denen mit den Taten ohne Jesus genauso wie mit den Worten ohne Taten, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Sie können Taten vorweisen, sogar religiöse Taten. Aber Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Das heißt, ihr seid nie meine wirklichen Nachfolger gewesen. Ihr seid nie Christen geworden, nie Kinder Gottes geworden. Ihr habt euer Leben nie bedingungslos mir ausgeliefert und anvertraut. Und genau da liegt die Täuschung. Sie können Taten vorweisen, aber es sind Taten ohne Jesus. Und ein sehr drastisches, deutliches Beispiel für solche Taten ohne Jesus ist etwa Mutter Teresa, die ja weltweit so als der vorbildliche Christ gefeiert wurde. Und erst jetzt, vor wenigen Tagen, hat wieder Bill Hybels, der Erfinder des Willow Creek-Konzeptes, wenn Sie so wollen, dieses Gemeindeaufbaukonzeptes, beim Kongress besonders auf Mutter Teresa hingewiesen. Und sie habe das vorbildlich gezeigt, was es bedeutet, sich in Gottes Willen zu fügen. Er hätte monatelang, sagt Bill Hybels, den Dienst von Mutter Teresa studiert und sich damit beschäftigt. Und er sei tief beeindruckt davon, wie sie sich dem Willen Gottes ergeben habe. Gott suche auch heute solche Menschen mit einem ergebenen Herzen. Und dann hat Bill Hybels die Teilnehmer die Worte von Mutter Teresa nachsprechen lassen. Gott, ich ergebe mich dir völlig, hier bin ich, sende mich. Aber was hat Mutter Teresa wirklich gedacht und geglaubt? Das kann man an vielen Stellen nachlesen. Mutter Teresa hat nicht geglaubt, dass Jesus der einzige Weg zur Rettung sei. Mutter Teresa hat gesagt in einem Interview mit dem Time Magazine 1989 am 12. Dezember, ich liebe alle Religionen. Also sie hat nicht gesagt, ich liebe alle Menschen, egal welcher Religion sie sind, sondern sie hat gesagt, ich liebe alle Religionen. Und sie hat deutlich in anderem Zusammenhang gesagt, sie wolle den Menschen helfen, ein besserer Hindu zu werden, ein besserer Muslim, ein besserer Katholik, ein besserer, was immer sie sein mögen. Und sie hat die These vertreten, nochmal Zitat, du musst das annehmen, was Gott nach deinen Gedanken ist. Also Mutter Teresa hat eindeutig nicht an den Herrn Jesus in der Weise geglaubt, wie die Bibel das sagte. Das kann man nachlesen, das kann man nachweisen, es ist völlig unstrittig. Und sie ist ein sehr dramatisches Beispiel dafür, was es bedeutet, Taten ohne Jesus zu tun. Und das gilt nicht nur für außergewöhnliche Taten, sondern es gilt auch für die ganz normalen Dienste, die wir in der Gemeinde tun. Die Tatsache, dass ich etwas vorweise, dass ich mich einsetze, ist noch kein Beweis dafür, dass mein Leben Jesus gehört. Die Frage heißt immer, sind es Taten mit Jesus oder Taten ohne Jesus? Da sagt einer, ich halte doch Andachten, ich predige doch, ich leite doch Bibelarbeiten, also muss ich doch wohl Gottes Kind sein. Und der Nächste sagt, ich mache doch Krankenbesuche und ich opfere so viel Zeit dafür. Ich bin doch wohl ein Christ und ich lasse noch ein Traktat da. Und der Nächste sagt, also wenn immer irgendwo ein Einsatz erforderlich ist, dann schreie ich hier. Ich bin wirklich opferbereit. Opferbereiter als 90% der sonstigen Gemeindeglieder. Ich schneide mir die Zeit aus den Rippen, also bin ich doch wohl geistlich auf gutem Kurs. Und eine Gemeinde sagt, bei uns ist ständig was los, das Gemeindehaus ist die ganze Woche über gut ausgelastet. Kaum ist die eine Aktion vorbei, planen wir schon die nächste. Ja, wir planen ja jetzt auch das Forum und die Bibeltage. Also wird doch Jesus mit uns zufrieden sein. Und Jesus? Jesus fordert uns auf, uns selbst zu prüfen. Bin ich echt? Oder sind meine Taten eine Selbsttäuschung? Verschleiere ich mit meinen Aktivitäten nur vielleicht sogar vor mir selbst, dass ich doch persönlich ohne Jesus lebe und mein eigener Herr bin? Sind es Taten mit Jesus oder ohne ihn? Und das Gleiche gilt für meine Worte. Sind es Lippenbekenntnisse ohne Folgen? Sage ich nur zu Jesus, du bist mein Gott? Oder lasse ich ihn auch wirklich Gott sein in meinem Leben Tag für Tag? Ja, das kann passieren, dass jemand in falscher Sicherheit auf sein Ende zugeht, in dem guten Glauben, er sei wirklich Christ. Und an jenem Tag wird Jesus ihm aufweisen müssen mit großer Traurigkeit und mit großem Ernst, du hast dich selbst getäuscht. Deine Worte waren ohne Folgen, deine Taten waren Taten ohne Jesus. Du bist nie wirklich durch die enge Pforte hindurchgegangen. Du hast dich nicht gebeugt vor mir. Du hast mich nicht wirklich geliebt und angebetet als deinen Gott und Herrn. Weiche von mir. Zwei mögliche Täuschungen hat Jesus uns mit diesen Versen vor Augen gemalt. Und er hat uns gezeigt, welche dramatische Folgen sie haben. Und damit fordert er uns auf, unser Christsein wirklich zu prüfen, ob es echt ist oder ob wir uns verfangen haben in Selbsttäuschung. Er fordert uns auf, uns ernsthaft zu prüfen. Und die Frage ist jetzt am Ende natürlich, woran kann ich das erkennen? Woran kann ich das erkennen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht? Ob die Gewissheit, die ich meine zu haben, eine berechtigte Gewissheit ist oder nur eine tragische Selbsttäuschung. Angenommen, ich würde heute Nacht sterben. Und das kann jedem von uns passieren. Keiner von uns weiß, wann Gott ihn ruft. Ich würde heute Nacht sterben und in meinem jetzigen Zustand vor den Richterstuhl Jesu treten müssen. Wie wäre dann sein Urteil über mich? Diese Frage sollten wir uns von Zeit zu Zeit stellen. Es ist eine ausgesprochen heilsame Frage. Und wir sollten ihr nicht ausweichen. Und Jesus gibt uns nun in diesen Versen, weil er ja weiß, was sie bei uns auslösen, zwei Prüfsteine mit. Zwei Prüfsteine, an denen wir uns prüfen können. Er will ja nicht, dass wir im Ungewissen bleiben. Er will uns ja nicht in Zweifel und Durcheinander und Verwirrung und Angst stürzen. Er will uns ja zurechtbringen. Das ist ja immer das Ziel, das der Herr Jesus verfolgt. Und der eine Prüfstein, den er uns hier gibt, steht in Vers 21, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und im Hebräerbrief steht, Christus ist für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des Heils geworden. Also der Wille von Jesus ist aufgeschrieben in der Bibel. Und viele sagen, na gut, ich kenne die Bibel aber noch nicht gut genug. Dann würde ich dem sagen, fang an, das zu tun, was du in der Bibel kennst und was du schon verstanden hast. Fang an, das zu tun. Und andere sagen, doch, ich will das von Herzen, aber ich stolpere noch so oft und erschrecke über mich selbst. Und dann kann ich nur sagen, dann bist du in guter Gesellschaft. Paulus hatte genau das gleiche Problem. Und das beschreibt ja in Römer 7 ausführlich, das Gute, was ich will, das tue ich oft nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich oft. Also Paulus hatte das gleiche Problem. Jesus verlangt von uns nicht, dass wir perfekt sind. Ich sage es noch ein letztes Mal, damit niemand wirklich mit einem Missverständnis aus diesem Gottesdienst herausgeht. Die Bibel sagt, dass wir sündlos erst im Himmel sein werden. Erst dann, nicht vorher. Perfektion, Vollkommenheit werden wir vorher nicht erleben. Aber was Jesus von uns verlangt, ist, dass wir das als Sünde erkennen. Und dass wir ihm gehorchen wollen, dass wir ihm völlig ergeben sind. Wir sind nicht vollkommen, aber wir sollen völlig sein. Und wir sollen hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit, wie die Bergpredigt sagt. Es soll uns ein innerstes Anliegen sein, dem Herrn zu gehorchen und ihm zu gefallen. Und das ist der erste Prüfstein, den Jesus in diese Verse eingebaut hat, damit wir uns an diesem Stein stoßen oder an diesem Stein Ruhe und Halt finden. Habe ich Verlangen danach, gegen alle meine Bequemlichkeit, Gottes Willen zu tun und Jesus zu gehorchen? Klar, da ist dieser Widerstand immer. Paulus sagt, der alte Mensch, der alte Adam, der täglich ersäuft werden muss, wie Luther gesagt hat, und das Biest kann schwimmen, wie wir wissen. Das ist so. Aber die Frage ist, bist du betrübt über deinen alten Adam? Stört dich das? Oder sagst du einfach locker flockig, na ja, ich bin nun mal noch ein Sünder? Will ich wirklich den Willen des Herrn tun? Ist es mir ein inneres Anliegen, Jesus zu dienen und zu gehorchen? Das ist der eine Prüfstein. Und dann gibt Jesus uns noch diesen zweiten Prüfstein mit. Der ist in Vers 23 eingebaut, wo er sagt, ich habe euch nie gekannt. Und das heißt nicht, ich habe nichts von eurer Existenz gewusst. Natürlich hat der Herr Jesus etwas von deren Existenz gewusst. Natürlich hat er das gewusst. Aber wenn er sagt, ich habe euch nie gekannt, wenn er sagt, ich habe euch nie gekannt, dann meint er damit, ich habe nie eine persönliche Lebensverbindung zu euch gehabt, beziehungsweise ihr zu mir. Jesus sorgt wie ein Hirte für seine Schafe, sagt er mal. Dann heißt das, ihr habt nie zu meiner Herde gehört. Ihr habt nie wirklich euer Leben an mich gebunden. Leben ohne persönliche Verbindung zu Jesus. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Lebe ich in einer persönlichen Verbindung mit dem Herrn Jesus, ja oder nein? Oder sind meine Taten Taten ohne ihn? Gehört mein Leben Jesus? Wie kann ich das wissen? Die Bibel sagt nicht, dass wir irgendeine innere Stimme hören müssen. Hier geht es nicht um irgendwelche Gefühle, die man auf Knopfdruck abrufen kann. Sondern die Frage heißt, bin ich durch die enge Pforte gegangen, wie die Bibel das nennt? Habe ich mich vor Jesus als meinem Herrn gebeugt? Verlasse ich mich auf sein Wort? Bete ich zu ihm? Lebe ich mit ihm? Will ich ihm trotz all meiner Schwachheit wirklich bedingungslos gehorchen? Hängt mein Leben an ihm? Ja oder nein? Natürlich hat diesen Willen kein Mensch von Natur aus. Aber wer sich Jesus unterwirft, wer sich Jesus ganz anvertraut, der wird schrittweise dann auch verändert, dass er ihm immer mehr gehorchen möchte. Und daran sehen Sie auch, wie eng der zweite und der erste Prüfstein zusammenhängen. Wer mit Jesus lebt, bei dem wächst das Bedürfnis, seinen Willen zu tun. Wer mit Jesus lebt, bei dem wächst schrittweise das Bedürfnis, auch seinen Willen zu tun. Und das heißt, wenn er sündigt, dann treibt ihn das um. Und dann bittet er um Vergebung. Und dann sehnt er sich nach echter Veränderung. Und wenn der Herr Jesus mich wieder auf so eine Sünde stößt, bei der ich vielleicht mich schon 5-mal oder noch viel öfter ertappt habe, dann sage ich, Herr, bitte bring mich davon weg. Hilf mir, erbarme dich. Und wenn die Verbindung mit ihm mir getrübt erscheint, dann tue ich alles, um sie so schnell wie möglich wieder zu bereinigen, um wirklich ganz bei ihm zu sein. Wer wirklich zu Jesus gehört, der kommt auch nicht mehr von ihm los. Und wenn er noch so sehr geschüttelt wird, den bringt Jesus dann auch zum Ziel. Und darum möchte ich zum Schluss von einem Mann erzählen, der eine sehr, sehr schwierige Biografie hatte, bei dem bei weitem nicht alles glatt gelaufen ist. Er hieß Hannes. Er war ein Findelkind, hatte eine ganz schlimme Pflegemutter gehabt. Mit 18 war er schon Zuhälter. Er war Alkoholiker, hat ein total ausschweifendes und kaputtes Leben geführt. Und als er am Ende war, hat eine ältere Christin aus Hamburg ihn aufgenommen und hat versucht, sich um ihn zu kümmern und hat ihn in ein christliches Seelsorgezentrum gebracht. Ein Ort, wo er eine auf christlichen Grundsätzen basierende Drogentherapie bekam, wo er begleitet wurde, wo er auch immer wieder das Evangelium von Jesus hören durfte. Und der Leiter dieser Einrichtung hat dann gesagt, wie erstaunlich das war, dass unter der Verkündigung des Wortes Gottes dieser Mann wach wurde. Und dass er Sehnsucht bekam nach der Vergebung durch Jesus und dass er dann wirklich sein Leben an Christus gebunden hat und dass er auch erstmal frei wurde von diesen Alkoholabhängigkeiten, dass sich viele Dinge geändert haben. Und trotzdem brauchte seine vom Alkohol zerstörte Leber beständig medizinische Betreuung. Und dann wurde er rückfällig. Und er hat es bereut, er hat es eingesehen. Und sie haben ihm dort gesagt, in dieser christlichen Rehabilitation, wenn es noch einmal geschieht, wir haben unsere Grundregeln, die wir aus Liebe um der Konsequenz willen einhalten wollen, dann müssen wir dich entlassen. Sie haben ihm eine neue Chance gegeben und dann wurde er wieder rückfällig. Und mit liebender Härte mussten sie ihn gehen lassen. Sie haben geweint, aber sie mussten ihn vor die Tür setzen. Und dann passiert es, dass er eines Morgens dann wieder vor der Tür saß mit Sack und Pack und sagt, ich werde so lange hier vor der Tür schlafen, bis sie mich wieder aufnehmen. Und wieder ging es eine ganze Weile gut und dann waren dort in der Nähe Manöversoldaten und die haben ihn dann wieder ans Trinken gebracht. Und dann kam er an seinem vorletzten Tag dann zurück von dieser neuen Trinktour und kam zu dem Leiter zurück und warf sich auf den Boden und bat um Vergebung und sagte, es tut mir so leid. Und der schreibt dann, als ich sein gelbes Gesicht sah, war mir die ärztliche Diagnose sofort klar, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Und ich habe gesagt, ich vergebe dir, aber du musst sterben. Und deshalb bring deine Sache bei Jesus in Ordnung. Und dann haben sie noch miteinander gebetet und dann ist er in sein Zimmer gegangen. Und in seinem Zimmer hat er dann einen großen Rahmen gemalt und auf das Blatt geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und auf dem Weg ins Krankenhaus ist er dann verstorben. Und das war dann sein Beerdigungsvers. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Schauen Sie, dieser Hannes, der hat sich sehr spät zu Jesus bekehrt. Zu einem Zeitpunkt, als in seinem Leben schon ganz viel kaputt war. Aber er hat die Verbindung zu Jesus wirklich gesucht und gefunden. Er ist immer wieder rückfällig geworden, aber er wollte Gottes Willen tun. Er wollte immer wieder zurück. Er hat gelitten unter seinem Ungehorsam und all dem Vergeblichen. Aber er hat nicht locker gelassen. Der Herr hat ihn immer wieder zu sich gezogen. Und darum am Ende, als sein Körper dann ganz kaputt war, da ist er nicht in Verzweiflung gestorben. Da ist er auch nicht mit einer billigen Entschuldigung auf den Lippen gestorben. Sondern er hat sich persönlich an den Herrn geklammert, der für seine Schuld gestorben war. Den er so spät in seinem Leben erst kennengelernt hatte. Und dem er doch so gern gehorchen und gehören und folgen wollte. Und darum bin ich überzeugt, es war keine Selbsttäuschung. Keine Selbsttäuschung, was Hannes dann in den letzten Minuten seines Lebens auf das Blatt gekritzelt hat. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Das war nicht ein allgemeines Herr, Herr, sondern es war der Hilfeschrei nach dem guten Hirten, den er persönlich kannte, dem er persönlich gehörte und dem er jetzt vertraute, dass der ihn sicher nach Hause bringt, durch dieses ganze Elend hindurch. Zwei Prüfsteine legt Jesus uns vor, heute Morgen, damit jeder von uns für sich den Test machen kann. Jeder, der sich für einen Christen hält, jeder, der davon ausgeht, von Jesus angenommen zu sein und zu Gottes Gemeinde zu gehören. Die Frage lautet nicht, bin ich perfekt? Die Frage lautet nicht, bin ich sündlos und perfekt geheiligt? Sondern die Frage lautet, gehört mein Leben dem Herrn Jesus? Und will ich ihm gehören und gehorchen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Und wenn du ein ehrliches Ergebnis haben willst, dann bitte Jesus, dass er dich erkennen lässt, wie es um dich steht. Verstehen Sie, prüfen Sie sich selbst. Prüfen Sie sich selbst, ob Sie diesseits oder jenseits der engen Pforte stehen. Ob Sie schon durchgegangen sind oder noch davor stehen. Ob Sie noch auf dem breiten oder schon auf dem schmalen Weg sind. Prüfen Sie, ob Ihre Gewissheit auf der Verbindung mit Jesus beruht oder ob es eine Selbsttäuschung ist. Und wenn diese Frage Sie erschrecken sollte, dann ist es besser, Sie erschrecken jetzt, wo noch nicht alles gelaufen ist, als dieses Erschrecken kommt dann, wie es für die kam, von denen Jesus hier redet, als es zu spät war, die dann sagen, Herr, Herr, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Und die dann von Jesus zu hören bekommen, ich habe euch nie gekannt. Jesus will, dass wir in ihm Frieden haben. Er will, dass wir in ihm wirklich getrost und gewiss sind. Das will er uns schenken. Und darum kannst auch du dich darauf verlassen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das steht fest. Amen.